Wir haben es eben gehört, wir kommen von Gott, denn er hat uns geschaffen, und wir gehen zu Gott. Entweder ins Vaterhaus Gottes oder zu Gott als dem Richter. Wirklichkeiten, mit denen wir rechnen müssen. Ich habe mich mit diesem Thema schon lange Zeit beschäftigt und ich wusste, irgendwann ist diese Predigt mal dran. Ich habe mich damit beschäftigt, weil es mir wichtig ist, nicht nur, weil ich auch nicht mehr ganz taufrisch bin. Es hat auch andere Gründe. Denn wir sind von vielen Wirklichkeiten umgeben. Ich kann nicht alle aufzählen, aber so ein paar Beispiele möchte ich geben. Da ist erstmal diese Welt, in der wir leben. Wir leben in Raum, in Zeit. Das ist diese Welt von Geborenwerden bis hin zum Tod. Aber diese Wirklichkeit ist nicht die einzige Wirklichkeit. Es gibt noch Wirklichkeiten darüber hinaus. Mir fiel so ein, da ist doch auch die Wirklichkeit von Gedanken und Träumen. Ich persönlich muss sagen, ich träume sehr viel. Ich träume sehr stark. Eigentlich jede Nacht. Und das ist nicht immer eine schöne Sache. Und ich habe auch keinen Einfluss darauf. Ich kann mir auch nichts wünschen. Klar, wir verarbeiten Menschen, Erlebnisse, Geschehnisse aus unserem Leben, aus der Vergangenheit, vielleicht zurück bis in die Jugendzeit oder sogar bis in die Kindheit hinein. Und da gehen Erlebtes und Fiktion einfach durcheinander. Aber es ist eine Wirklichkeit, die da ist. Unsichtbar zwar und doch eine Macht, die beeinflusst. Oder da gibt es die Wirklichkeit des Okkultismus. Die Welt des Übersinnlichen, von Geistern und Dämonen und auch teuflischen Mächten. Und die Bibel warnt ausdrücklich davor, in irgendeiner Weise damit zu tun zu haben, damit in Berührung zu kommen. Denn dann könnten wir in Machtbereiche kommen, denen wir nichts mehr entgegenzusetzen haben, wo wir machtlos sind, ausgeliefert. Ich kann nur warnen, denn vor allem auch hier gilt, wehret den Anfängen, denn Neugierde könnte tödliche Folgen haben. Mir ist jetzt in meiner Predigt eine andere Wirklichkeit wichtig, mit der auch viele Menschen einfach nicht rechnen, die sie leugnen oder die sie einfach beiseite schieben. Das ist die Wirklichkeit, die der Zeit folgt. Das ist die Ewigkeit. Diese ganz andere Dimension. Eigentlich reden wir doch wenig davon, außer bei Beerdigungen. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns oftmals dem allgemeinen Mainstream nicht mehr so ganz entziehen können. Und dieser Mainstream kennt eigentlich nur eine Wirklichkeit, die Welt, in der wir leben. Das Hier und das Heute. Und die Geschichte als Evolution und die Zukunft als Klimawandel mit gefährlichen Folgen. Aber wir alle wissen eines, der Tod setzt den Schlusspunkt. Aber den Tod verdrängen wir gern, wir schieben ihn gerne ab, wir schieben ihn ab in Krankenhäuser, Altenheime, Hospize. Und wer noch von Himmel und Hölle spricht, und die Bibel spricht klar und an vielen Stellen von dieser Wirklichkeit, der wird als ewig gestriger abgestempelt, der wird belächelt, der wird als Fundamentalist hingestellt, der wird in irgendeine Ecke gestellt, nicht mehr ernst genommen. Na gut, Himmel und der liebe Gott, das wird ja noch irgendwie toleriert, einfach weil es gar keinem weh tut. Aber von der Hölle und von Gottes Gericht zu sprechen, das ist doch irgendwie finsterstes Mittelalter. Das ist doch überholt. Das ist doch Schnee von gestern. Ich für mich möchte mich an Gottes Wort halten. Und ich will mir nicht immer nur irgendwo ein schönes Stück herauspicken. Ein schönes Stück, was Mut macht, was tröstet, was aufbaut. Ich will nicht nur nette Geschichten darin lesen und vielleicht noch die Moral daraus ziehen, sondern ich möchte immer wieder Gottes Wort als Ganzes stehen lassen. Denn die Bibel ist ganz Gottes Wort. Und sie macht deutlich, es gibt eine Wirklichkeit, die über unsere jetzige Wirklichkeit einfach hinausgeht. Und deshalb eben dieses Thema Wirklichkeiten, mit denen wir rechnen müssen. Der Beatle John Lennon hat einmal geträumt. Und was er träumte, hat er in einem Song zusammengefasst. Dieser Song heißt Imagine. Ein alter Song. Aber ich habe ihn jetzt vor kurzem nochmal wieder im Radio gehört. Imagine. Stell dir vor. bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele, ich weiß gar nicht, wann das war, sangen Tausende mit Imagine. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel, es gibt keine Hölle, keinen, und alle Menschen leben für das Heute. Stell dir vor, es gibt keine Länder, für die man morden oder sterben müsste. Keine Religion. Stell dir vor, alle Menschen leben in Frieden. Stell dir vor, es gibt keinen Besitz, keinen Grund für Gier oder Hunger. Und alle Menschen wären Brüder. Stell dir vor, alle Menschen teilen sich diese Erde. Imagine. John Lennon träumte, wie so viele Menschen, vom verlorenen Paradies und wie wunderbar es wäre, dieses Paradies wiederherzustellen. Und wir Christen wissen, dass das ein Traum ist und auch ein Traum bleiben wird. Wir leben in einer gefallenen Welt. Deshalb eben Unfriede, Katastrophen, Unterdrückung, Kriege, Schmerzen, Trauer, Leid, Elend. Wir leben in einer Welt jenseits von Eden. Und diese Welt ist einfach nicht zu reparieren. Und erst recht nicht durch Menschen. Und seien sie noch die größten Idealisten, Pazifisten und was weiß ich, was es noch für Isten alles gibt. Und wir Christen bekommen auch irgendwo unser Fett weg. Spätestens seit der Aufklärung wird uns doch vorgeworfen, wir würden die Menschen auf den Himmel vertrösten. Mit der Hölle drohen und auf den Himmel vertrösten. Und sich dann vielleicht auch noch aus der Welt, aus der Verantwortung für diese Welt herausstehlen. Und diese Kritik hat irgendwo auch ihre Wirkung nicht verfehlt. Sie hat viele eingeschüchtert. Und so müssen wir auch viel Anpassung feststellen. Wir sprechen immer weniger vom Himmel und von der Hölle. Der Verdammnis sprechen wir gar nicht mehr. Nun, die Position des gottlosen Menschen ist, dass dieser ja nichts über sich duldet und sich selbst für das Maß aller Dinge hält. Und was er heute noch nicht denken und schaffen kann, gut, das wird dann morgen möglich sein. Letztlich ist doch alles eine Frage der Evolution. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da wird er sein wie Gott, dann wird er in der Lage sein, Leben zu schaffen. Aber der Mensch von heute weiß auch um die Probleme dieser Welt. Und wir hören immer wieder in den Nachrichten und wir sehen und lesen. Der Mensch verfasst Resolutionen, legt Programme auf nach dem Motto, wir Menschen mit unserem Intellekt müssen doch wohl in der Lage sein, die Dinge, die uns einfach aus dem Ruder gelaufen sind, wieder in den Griff zu bekommen. Und wir sehen viel gut Gemeintes, wir sehen aber auch viel schlecht Gemachtes. Wir sehen die Ratlosigkeit der Mächtigen und die Hilflosigkeit, auch Probleme zu lösen. Ja, wir Christen sollen uns einsetzen. Wir müssen uns einsetzen für diese Welt, für Frieden und Gerechtigkeit, für das Leben im guten Miteinander von Jung und Alt, der Geschlechter, der Kulturen. Wir sollen mitarbeiten, mitleiden, Barmherzigkeit üben. Aber wir sollten nicht so naiv sein, dass wir meinen, wir könnten das verlorene Paradies wiederherstellen, die Erde reparieren oder die Welt zu retten. Nun, was ist die Grundlage unseres Glaubens als Christen? Nun, die Grundlage kann ja nur die Bibel sein, Gottes Wort, als Maßstab für unser Leben, für unser Denken, für unser Glauben. Denn in Gottes Wort offenbart sich Gott, er bezeugt sich, er gibt sich zu erkennen, wer er ist und was sein Wille ist und was seine Absichten mit dieser Welt sind und auch mit uns Menschen. Und immer wieder wird deutlich, Gott ist ein Gott, der sich kümmert, ein Gott der Liebe. Und diese Tatsache wird einfach am deutlichsten in dem Vers Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben habe. Da wird die Alternative ganz deutlich: verloren gehen, ewiges Leben. Und Friedrich von Bodelschwingh hat es so formuliert: Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Aber diese Liebe ist keine blauäugige Liebe, sie ist keine Wellnessliebe, sie ist keine Liebe, weil der liebe Gott ebenso schrecklich liebt. Nein, es ist Retterliebe. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. In 1. Timotheus 2 wird das ganz deutlich, wo es heißt, der Heiland Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat zur Erlösung für alle. Glaube rettet. Erlösung schafft Befreiung und Vergebung. Ohne Gott, ohne Jesus geht der Mensch verloren. Die Verlorenheit der Menschen, das ist der existenzielle Knackpunkt. Jesus will nicht nur dein Freund sein, er will nicht nur dein Helfer sein, nicht nur dein Beschützer sein, sondern er will das sein, worauf es zuerst einmal einzig ankommt. Er will dein Heiland sein, er will dein Retter sein, sonst kann er auch alles andere nicht sein. Wie heißt es in Lukas 19? Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder Luther hat es ausgedrückt, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das sind ganz andere Dimensionen. Und deshalb ist Jesus ja ans Kreuz gegangen. Deshalb ist er in den Tod gegangen. Deshalb ist er auferstanden und lebt. Und Jesus wirbt darum, den schmalen Weg zu gehen. Er redet nicht kühl und sachlich, sondern er fleht geradezu. Er selbst ist ja dieser Weg. Keiner muss verloren gehen. Aber Jesus redet auch ganz deutlich über das Verlorensein, über die Verdammnis. Aber die Liebe wirbt und fleht, jedoch zwingt sie nicht. Das Reich Gottes ist das einzige Reich, wo es keinen Zwang gibt. Nein, die Liebe zwingt nicht, weil das ihrem Wesen widersprechen würde. Und deshalb ist das Schreckliche möglich, dass Menschen die Liebe Gottes verachten, abweisen, mit ihr spielen, nicht ernst nehmen. Ja, man muss nur mit dem Trend, man muss nur mit der Masse mitlaufen, um in der Verdammnis zu enden. Und da spricht das Evangelium auch eine ganz klare Sprache. Und es verschweigt nichts. Zeigt immer wieder Wege auf, aber auch die Konsequenzen. Ja, das Evangelium ist frohe Botschaft, weil es eine Einladung zum Leben ist. Es ist keine Drohbotschaft. Dennoch redet es Klartext, dass es darum geht, die Wirklichkeit dieser Welt in ihrer Verlorenheit zu sehen und Gottes Wirklichkeit in seinem Angebot der Liebe und des Erbarmens in Jesus Christus deutlich zu machen. Es geht um Verlorensein und Rettungsanker, um Verdammnis und ewiges Leben. Und an Jesus scheiden sich die Geister. Ohne Jesus bin ich verloren und kann im Gericht Gottes nicht bestehen. Wer Jesus nicht will, macht einfach ganz deutlich, ich brauche Gott nicht. Wer Jesus ablehnt, bekommt das, was er will. Leben ohne Gott. Er darf gottlos leben und das wird die Hölle sein. Deswegen bin ich überzeugt, wir dürfen kein weichgespültes Christentum vermitteln. Wir dürfen nicht abschwächen, wir dürfen nichts dazu tun, wir dürfen aber auch nichts weglassen. Aber wer das Evangelium nicht hören will, ihm nicht glauben will, wer Jesus ablehnt, der darf das, er darf es, weil die Liebe eben nicht zwingt. Aber er muss auch um die Konsequenzen wissen. Ich darf frei entscheiden. Aber ich muss mich entscheiden. Und wenn ich mich nicht entscheide, dann ist das auch eine Entscheidung. Und Gott wirbt um dich und mich. Ich habe dich je und je geliebt. Und Jesus bittet und fleht geradezu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe. Ich will euch Frieden geben. Ich will euren Durst und Hunger nach Leben stillen. Ich will euch zu Kindern Gottes machen. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und der Himmel gerät geradezu in Bewegung. Welch eine Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Und Jesus war es wichtig, immer die ganze Wirklichkeit zu beschreiben. Er sagt nicht nur das, was Menschen hören wollen oder was sie fasziniert, was sie begeistert. Er sagt auch ganz viel Unbequemes. Er sagt es, auch wenn Menschen sich enttäuscht von ihm abwenden. Und wie sehr diese Wirklichkeit, in der wir jetzt leben, Auswirkungen hat auf die Wirklichkeit, die folgt, macht er in einer Geschichte deutlich. Ich möchte aus dem Lukas-Evangelium lesen. Es ist das 16. Kapitel und ist überschrieben Der reiche Mann und Lazarus. Dort heißt es, Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben, und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke mir doch Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, Bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Der reiche Mann erwiderte, Nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Soweit Gottes Wort. Und dieses Gleichnis, ich weiß nicht, ob ich da jemals eine Predigt drüber gehört habe, denn dieses Gleichnis ist keine ganz einfache Kost. Und wir dürfen auch nicht hineininterpretieren, was gar nicht drinsteht. Wir dürfen auch nicht versuchen zu übertragen, wo es unangebracht ist. Hier geht es auch nicht um Beschreibungen von Himmel und Hölle. Es geht nicht darum, Zustände im Jenseits zu entdecken. Und sicherlich wird es so sein, dass wir das ein oder andere auch nicht verstehen. Mir geht es auch so. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das ist auch gar nicht so schlimm. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die ich nicht so richtig verstehen kann. Aber was ich verstehe aus der Bibel, das reicht immer aus für mein Leben, für meine Entscheidungen, für meinen Glauben, für meine Nachfolge. Ich denke, Jesus kommt es hier darauf an, eine Kernbotschaft rüberzubringen. Und diese Kernbotschaft lautet, Leute, es gibt nicht nur die Wirklichkeit, in der ihr jetzt lebt. Da ist noch eine andere Wirklichkeit. Und auch wenn diese erst in eurer Zukunft liegt, dann sollte sie doch Auswirkungen haben auf das Leben, das ihr jetzt hier und heute lebt. Das Heute hat Konsequenzen für morgen. Überseht das nicht, verrechnet euch nicht. Bei diesem Gleichnis sind mir 3 Punkte wichtig geworden. Der erste Punkt lautet, kein Märchen und keine Märchenmoral. Der zweite Punkt, blind für Gott, sein Wort und den Nächsten. Und der dritte Punkt lautet, 2 Konsequenzen. Gehe nicht vorbei und halte aus, halte fest. Der erste Punkt, kein Märchen, keine Märchenmoral. Man könnte vielleicht auf die Idee kommen, dass vieles, was in Märchen steht, auch hier in diesem Gleichnis kommt. Nicht, da gibt es ähnliche Züge. Da gibt es den reichen Mann oder den König auf der einen Seite, da gibt es den armen, unbedeutenden Mann auf der anderen Seite. Da ist der kleine Klaus, da ist der große Klaus, da ist das Aschenputtel und auf der anderen Seite die toll herausgeputzten Halbschwestern. Aber wenn wir das Gleichnis mit der Märchenbrille lesen, dann können wir ja auch zu dem Ergebnis kommen, der Reiche kommt in die Hölle, weil er mehr als ausreichend gut gelebt hat zu Lebzeiten. Er hatte alles. Er hatte Saus und Braus gelebt, er hatte Luxus. Und der arme Lazarus kommt in den Himmel als Ausgleich für all das, was er in seinem Erdenleben ertragen und ausgehalten hat. Dem ist aber nicht so, denn das wäre dann wirklich ein Märchen und eine Märchenmoral. Denn Jesus verdammt nicht Reichtum pauschal als böse, aber er warnt immer wieder vor den Gefahren. Er weiß um die Gefahren, die damit verbunden sind. Und er nennt auch nicht generell Armut als gut, weil er weiß, es ist ein schweres Los, arm zu sein. Aber Armut schließt nicht aus. Armut ist nicht das bittere Ende. Entscheidend ist letztlich, wie wir mit dem einen oder mit dem anderen umgehen. Reichtum und Armut sind nicht der letzte Maßstab für das Reich Gottes. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Blind für Gott, für sein Wort und für den Nächsten. So war der reiche Mann. Blind für Gott, sein Wort, das Wort von Mose und den Propheten und blind für den Nächsten. Er rechnet nicht mit Gott. Vielleicht lässt er ihn einen guten Mann sein. Er rechnet aber nicht damit, dass es noch eine andere Wirklichkeit gibt, sondern er kostet seine Wirklichkeit, in der er in Saus und Braus lebt, voll aus. Er ist reich. Er ist unabhängig. Und er lebt nach der Devise, ich will alles und das will ich jetzt. Und wenn es sein muss, auch ohne Rücksicht auf Verluste. Er übersieht, dass letztlich alle seine Leistungen, alle seine Erfolge, all sein Fleiß, sein Glück, dass alles Geschenke von Gott sind. Dieser reiche Mann definiert sich über sein Geld, über sein Können. Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Anteilnahme, all das sind Fremdwörter für ihn. Ohne Gott, ohne die Maßstäbe des Wortes Gottes und ohne den Blick für den Nächsten lebt er in der Sonne seines Reichtums. Mit größter Selbstverständlichkeit alle Tage seines Lebens. So wird es hier im Gleichnis ausgedrückt. Er ist blind. Aber er ist nicht nur blind mit seinen Augen, sondern er hat sein Herz verschlossen. Er hat seine Hände verschlossen. Und er rechnet nicht damit, dass sein Verhalten, dass sein Lebensstil Konsequenzen hat für die andere Wirklichkeit. Und dann ist da der Lazarus, der arme Lazarus. Ein Begriff und eine Beschreibung, die sich bis in unsere Tage sprichwörtlich erhalten haben. Der arme Lazarus, eigentlich eine armselige Kreatur. Das krasse Gegenteil von dem Reichen. Kein Geld, kein Glück. Hunger und Krankheiten kennzeichnen sein Leben. Und wir sehen ihn förmlich vor uns in seinem Elend, in seiner Hilflosigkeit. Wir sehen ihn förmlich vor uns in all seinen Geschwüren, mit denen er zu tun hat. Nun, warum Lazarus nach seinem Ableben in den Himmel kommt, das wird hier nicht ausdrücklich gesagt. Aber wir bleiben hier auf das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift angewiesen, auf all die Aussagen zu Reichtum und Armut, zu Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren wie der Lazarus. Ich denke dabei an Hiob, der reich und erfolgreich war und auf einmal alles verloren hat. Aber auch wirklich alles. Und doch an Gott festgehalten hat. Und so ist es wohl auch bei Lazarus gewesen. Er hat in all seinem Elend, in all seinem Versagen und in all dem Mangel, in dem er gelebt hat, er hat an Gott festgehalten. Der Himmel ist keine billige Vertröstung auf das Jenseits. Er ist die eindeutige Konsequenz für gelebtes Vertrauen auf Gott und das Festhalten an ihm und all seinen Verheißungen. Nun, was geschieht nach seinem Tod? Er wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Welch ein Bild. Zu Erdlebenszeiten hat sich nie jemand um ihn gekümmert. Er ist buchstäblich herumgeschubst worden. Er hat keine Fürsorge, keine Geborgenheit, keine Tröstung erfahren. Und das sind jetzt alles Eigenschaften in Abrahams Schoß. Und hinzu kommen Ende allen Mangels und Ende aller Krankheiten. Jesus und die Bibel gebrauchen verschiedene Bilder für diese Wirklichkeit. Ja, dieses Gleichnis, das ist ein Bild. Ich glaube, in Matthäus 8 steht es, da wird eine Festtafel beschrieben, an der die Kinder Gottes zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob sitzen werden und sich freuen, ein Festmahl halten. Oder nehmen wir die Offenbarung, wo am Ende des Buches vom himmlischen Jerusalem die Rede ist. Da heißt es, Gott wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird es alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Kind sein. Welch ein Gegensatz zu den Menschen ohne Gott, die ausgestoßen sind in die Finsternis. Und da gibt es auch ein Bild für, in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. Ein wirklich gruseliges Bild. Und welch eine Kluft zwischen diesen Wirklichkeiten. Zum dritten Punkt. Zwei Konsequenzen zeigen dieses Gleichnis auf. Geh nicht vorbei und halte aus, halte fest. Wir können vorbeigehen. Wir können vorbeigehen an Gott, weil wir meinen, er existiert nicht oder wir brauchen ihn nicht. Wir kommen ganz gut allein zurecht. Ich komme klar. Ich nehme mein Leben selbst in die Hände. Und im Übrigen, die Wissenschaft hat festgestellt, was wir nicht erfassen können mit unseren Sinnen, was wir nicht berechnen, was wir nicht messen können, das gibt es einfach nicht. Obwohl auch klar ist, dass sich Schöpfung und Gott und die Wissenschaft überhaupt nicht ausschließen. Wir können an Gott vorbeigehen. Wir können an Gottes Wort vorbeigehen. Abraham spricht in unserem Gleichnis davon, dass die Brüder des Reichen und damit alle Menschen Mose und die Propheten haben. Also das Wort Gottes. Wir können die Bibel als ein Buch betrachten, wo wirklich viel Gutes drin steht, aber auch Mythen und Legenden und Märchen und was weiß ich alles. Und wir selektieren dann und übersehen, dass die Bibel Gottes Offenbarung ist. Seine Sicht auf alle Wirklichkeiten und der Weg zum Leben und zum Heil und zum Heilwerden ist. Wir können vorbeigehen am Nächsten. Wir können ihn übersehen und dabei geht es nicht in erster Linie nur um Geld, sondern es geht ganz einfach um Anteilnahme, um Hilfe, um Mittragen, um Mitleiden. Gehen wir nicht vorbei und begehen wir nicht den Irrtum der einen Wirklichkeit, in der wir jetzt leben. Gehen wir nicht vorbei wie dieser reiche, wie dieser autonome Mann. Lasst uns aushalten und festhalten, wie Lazarus, aushalten in Lebenskrisen, wenn uns der Boden förmlich unter den Füßen weggezogen wird, aushalten auch in Anfechtungen und Versuchungen. Und so vieles im Leben ist da, was uns kleinkriegen will. So vieles im Leben will uns auch locken und verführen, den Glauben ins Wanken bringen und uns von vielleicht guten Wegen abbringen. Aber die Alternative zum Aushalten und Festhalten, auch im Zerbruch unseres Lebens, wäre die noch viel, viel größere Katastrophe. Festhalten heißt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und halten wir es mit dem Psalmisten, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der reich beschenkt wird, der Licht und Klarheit für seinen Lebensweg hat. Erfassen wir Jesus und halten ihn fest. Sein Heil, seine Erlösung am Kreuz von Golgatha, seine Vergebung. Er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer festhält, der dringt durch. Er kommt ans Ziel in der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Durchdringen vom Tod zum ewigen Leben, das heißt auch Buße tun, umkehren, wenn wir auf falschen Wegen unterwegs sind, wenn wir eine falsche Sicht auf die Welt und das Leben haben. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Hebräerbrief, der mir immer wieder unendlich wichtig ist. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dann kommen wir ans Ziel. Amen.